Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht tiefe Friede, begleite dich. Ob du ausgehst oder heimkommst, ob du wach bist oder schläfst, sei gesegnet und gestärkt durch seinen Geist. Ob du in das Tal hinabschaust oder Berge vor dir stehen, mögest du den nächsten Schritt in seinem Herzen gehen. Denn er segne dich, behüte dich, lass es sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht tiefer Friede, begleite dich. Ob du ausgehst oder heimkommst, ob du wach bist oder schläfst, sei gesegnet und gestärkt durch seinen Geist. Ob du in das Tal hinabschaust oder Berge vor dir stehen, mögest du den nächsten Schritt in seinem Siegen gehen. Denn er segne dich, behüte dich, lass es sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht tiefe Friede, begleite dich, tiefe Friede, begleite dich, tiefe Friede, begleite dich.
Ich könnte gerne wieder Platz nehmen. Die kleinen Kinder, die gerne möchten spielen, können gerne hinten rausgehen, auf einen roten Teppich, dort hat Spielsachen. Und wenn sie möchten bleiben und ruhig sind, können sie auch bleiben. Fühlt euch frei, dass wir einfach da drinnen gut weiterfeiern können. Ich lese euch den Predigtext vor. Er steht im Markus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 31 bis 35. So heißt's: Da kommen Jesu Mutter und seine Geschwister und sie blieben draußen stehen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Als er daheim war, mit ganz vielen Menschen. Das Volk saß um ihn herum und sie sagen zu ihm: Jesus, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und suchen dich. Und er entgegnet ihnen: Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Geschwister? Und er schaut die im Kreis um ihn sitzen, eine nach dem anderen an und spricht: Das hier ist meine Mutter und das sind meine Brüder und Schwestern. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Ein kurzer Text, gell? Aber einer, der es in sich hat. Da möchte ich nachher etwas sagen. Wir singen zusammen noch ein Lied vorher, und zwar ein Lied, und ich denke, das passt auch dazu. Es heisst Ubi Caritas Deus Ibi Est. Also wo Menschen in Nächstenliebe zusammen sind, dort ist Jesus auch anwesend. Ihr findet das Lied im Kirchengesangbuch bei der Nummer 813. Wir singen zusammen viermal durch. Thank you. Also, liebe Gemeinde, bleiben wir beim Thema Familie und dem Text, den ich gerade gelesen habe. Vorher in der Zehngebot heisst es mal zum Thema Familie: Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lang wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Ehren ist damals ganz praktisch gemeint gewesen. Und zwar: Sorge für deine Eltern, wenn sie alt sind, nicht mehr arbeiten können, nicht mehr für sich selber sorgen. Wie zur Erinnerung, damals hat es keine staatliche Altersversorgung gegeben. Es hat keine Sozialhilfe gegeben, keine Altersheim. Die Familien sind die einzige Ressource gewesen, damit man im Alter nicht verelenden würde. Also, was hat man gemacht? Man hat möglichst viele Kinder auf die Welt gestellt. Nicht alle haben überlebt. Aber möglichst viel, damit sie erwachsen werden und später auch auf einem sorgen können, damit man ein Einkommen hat, etwas zu essen und ein Dach über dem Kopf. Es ist gar nicht so lange her, was bei uns noch ähnlich war. Die AHV in der Schweiz ist 1948 eingeführt worden. Und da waren ein paar von uns schon auf der Welt. Und ihre Eltern hatten noch keine AHV gehabt. Oder Grosseltern. Apropos viele Kinder. Familien, wie wir es kennen, bestehen aus Mutter, Vater, ein, zwei Kinder und einem Hund oder einer Katze. Das war damals vollkommen fremd gewesen. Damals haben wir auch nicht von Familien geredet. Das Wort kommt in der Bibel ganz selten vor. Familien waren damals Grossfamilien, Sippschaften. Und das waren 40 bis 50 Leute. Und der Gedanke dahinter ist, 40 bis 50 Leute sind als Gruppe überlebensfähig. Das sind alle, was man braucht, alle Berufe damals sind drin. Es gab genug Frauen, genug Männer, genug Hände, die anpacken. 40, 50 Leute haben es geschafft, zusammen autark zu sein und zu überleben. Im Neuen Testament übrigens hat man eine Sippe auch ein Haus genannt. Du und dein Haus machen das und das. Ein Haus ist eine Sippe, 40 bis 50 Leute circa. Und jetzt, der erstgeborene Bub hat Aufgabe gehabt, diese Sippe weiterzuführen und Verantwortung zu tragen, eben dann für seine Eltern, Grosseltern und auch in der Hoffnung, dass später seine Kinder das auch machen. Da ist ein Ältester, habe ich gerade gesehen. Also ein paar von euch, die erstgeborene Buben sind, ihr habt den Job, eure Familie, Grossfamilie durchzuziehen, zu bestimmen und ehrlich gesagt auch am Leben zu behalten. Das ist erwartet worden, weil keine Sozialhilfe, keine AHV, niente. Und wenn man das weiss im Hinterkopf hat, wird das, was Jesus sagt, noch extremer und noch abenteuerlicher. Also, Jesus ist der erstgeborene Sohn. Der redet in einem Haus zu ganz vielen Leuten, hat es dort geheissen. Und dann kommen eben seine Eltern und Geschwister. Und die, was damals erlebt haben, ist völlig klar gewesen, was die wollen. Der ist von daheim weggegangen. Er hat Jünger gehabt, Menschen sind zu ihm gekommen, er hat geheilt gehabt, hat predigt gehabt und die daheim, seine Familie, die haben selber müssen schauen. Und in der Gesellschaft ist völlig klar gewesen, es ist sein Job, dass er die Familie zusammenhaltet. Also kommen sie und sagen, hey, wir müssen mal mit dir reden und so, da läuft einiges schief, oder? Du sollst langsam deine Verantwortung übernehmen, sonst haben wir ein Problem, hey, wir sind deine Geschwister da. Vom Vater ist keine Rede. Normalerweise hat das der Vater gemacht, das gesagt. Aber der ist nicht dabei, darum schließen wir daraus, dass der Josef, der Vater, der Erziehungsvater von Jesus, wahrscheinlich nicht mehr gelebt hat, sonst wäre der da dabei gewesen. Also, die kommen und sagen, hör mal, jetzt müssen wir etwas klären, du musst wieder kommen, unsere Familie braucht dich. Und dann sagt auch das, was da gestanden ist, hey, meine Familie, das sind die da. Und nicht unbedingt dir. Und das ist schon heftig. Sehr, sehr heftig. So apropos christliche Familienpolitik, gell? Ich weiß nicht, ob es mein Kollege damals gesagt hat, ja, meine Familie ist mir gleich, meine Herkunftsfamilie, ich schaue für alle anderen als Politiker. Das hätte er theoretisch können sagen, ab dieser Bibelstelle. Aber wir merken, wir leben in einer anderen Zeit. Alles aber auf jeden Fall damals ein Affront von Jesus gegenüber der eigenen Mutter und den Geschwistern. Und ich kann mir vorstellen, Gott allen Eltern, auch Eltern unter uns, wird ein Stich durchs Herz durchgehen. Wenn ihr einmal alt sind, wird froh sein, dass eure Kinder, heute dürfen es auch Mädchen sein, für euch schauen, Finanzen, für das Altersheim, und die sagen, ich habe andere Freunde, jetzt tschüss zusammen. Das wäre ganz schwierig. Oder ihr, die heute Morgen Kinder getauft haben, gellet, ihr macht alles für eure kleinen Buben. Oder irgendwann sind die erwachsen und so. Und mit einem Stich durchs Herz geben, wenn eure Kinder erwachsen sind, jemand von den Eltern vielleicht ein bisschen krank und wäre froh, Kinder würden schauen. Und eure Buben würden sagen, ich habe jetzt andere Leute und so, tschüss zusammen. Das würde weh machen, gell? Das wäre ganz schwierig. Jesus, das große Vorbild Jesus, der sagt das hier so und es wird nicht relativiert. Eigentlich aber, und das ist der springende Punkt, hat Jesus das hier, was er immer gemacht hat. Er ist bei denen Menschen geblieben und bei denen gesehen, die keine Familie oder keine Familie mehr hatten. Er hat sehr genau gewusst, wie wichtig so eine Sippschaft ist, für Sicherheit, für Weiterkommen. Und er hat einen Blick gehabt von denen, die eben nicht die Sicherheit von Sippschaft und Familien gehabt haben. Darum hat er auch geheilt gehabt. Wenn damals jemand eine Krankheit gehabt hat, und meistens sind das Geschwür gewesen an den Armen, Händen, oder jemand ist auch gelähmt gewesen, taub, hat man in der Regel die Leute nicht angelenkt und hat keinen Kontakt mit ihnen gehabt. Oder die man nicht wegen einer Hautkrankheit nicht ausgestoßen hat. Also, heute kennen wir das ja ein bisschen. Oder Quarantäne, Isolation, aber ein Leben lang dann dort, oder? Und die daheim noch gesehen sind, die vielleicht einfach nicht laufen können, die sind einfach so vor sich hin vegetiert. Haben keine Würde gehabt. Man hätte die gar nicht können brauchen. Oder eben weg. Und was hat Jesus gemacht? Indem er Menschen geheilt hat, körperlich geheilt hat, sind die wieder reingekommen in eine Familie, in eine Sippschaft, in eine Dorfgemeinschaft, haben wieder Würde bekommen und haben ihre Aufgabe, die war, wieder einnehmen können. Das war das eine. Und auffälligerweise war Jesus auch bei denen, die angeblich zu wenig oder falsch geglaubt haben. Also bei denen, die moralisch versagt haben. Bei den Gescheiterten. Und dafür ist er nicht nur von seiner Familie kritisiert worden, sondern auch von anderen. Und dann hat Jesus gesagt, wisst ihr was, wenn ich so oft bei Menschen bin, die am Scheitern sind, die es nicht geschafft haben, in einer geordneten Sippschaft zu sein, wenn ich bei denen bin, heisst das, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken brauchen den. Bei denen, wo es eben nicht so rund läuft. Und auch das hat er durchgezogen von A bis Z. Drum. Jesus war eigentlich nicht gegen seine eigene Familie, schon gar nicht gegen intakte Familie, weil Bibelkennerinnen und Bibelkenner unter uns wissen, dass er den Kontakt zu seiner Mutter sehr wohl gehalten hat. Bei der Kreuzigung war sie dabei und er hat einem der Jünger gesagt, du schaust für meine Mutter bitte. Also da ist etwas geblieben, eine Verbundenheit, sehr wohl. Aber der springende Punkt ist, dass er im weitesten Sinn die Menschen reingeholt hat, die die Sicherheit von einer Grosssippe eben nicht mehr hatte. Und dafür hat er einen Blick gehabt, er hat ein Herz gehabt, er hat sogar Gaben gehabt, Menschen zu heilen, um sie wieder reinzuholen. Das ist der springende Punkt, wenn es um Sippe und Familie geht. Und damit kommen wir dem schon näher, was christliche Werte sind. Wie gesagt, selbstverständlich ist es gut, wenn wir intakte Familien haben, wo man aufblühen, ausprobieren, wo man wachsen kann. Wunderbar. Und wir machen alles, damit das bleibt, damit das geschützt ist. Aber noch tiefer zum christlichen Glauben, zum Herz von Jesus dringen wir denen vor, wenn es darum geht, wie wir mit Menschen umgehen, die in all diesen guten und sinnvollen christlichen, jüdischen Werten, die daran scheitern. Da wird es speziell, da wird es anders und da damit, das ist auch eine Herausforderung, sind wir aber ganz nah am Pulsschlag von dem, was Jesus vorgelesen hat oder vorgelebt hat. Nochmal er als Vorbild, er ist bekanntlich häufig am Tisch mit Prostituierten gesessen, mit korrupten Beamten, mit anderen schrägen Vögeln und auch seine Jünger sind nicht über alle Zweifel erhaben gewesen. Und apropos Prostitution, keine Frau damals ist, vielleicht auch heute, ich weiß es nicht, damals keine Frau ist freiwillig in eine Prostitution eingegangen. Das ist für eine junge Frau das letzte Mittel gewesen, wenn sie keine Familie mehr hatte, wo sie durchdreht. Sie war verelendet. Und damit sie nicht verelendet ist, sind einige in Prostitution gegangen, damit sie nicht verhungern. Und wenn Jesus mit so Leuten zusammen ist und sagt, einmal, ich verurteile dich nicht, wir steinigen dich nicht als Ehebrecherin, dann hat er gesagt, weißt du was, du hast eine neue Gemeinschaft reingekommen, du sollst weiterleben. Weil Prostitution geheißen kann, gerade noch knapp überleben, wenn man das kann überleben nennen. Oder andere, die korrupt gewesen sind, damals waren die Zöllner korrupt gewesen, die haben Geld eingesagt und alle möglichen Tricks gehabt, damit sie noch mehr Stutz bekommen von der Bevölkerung, oder? Die sind alle hässig auf die Zöllner gewesen, Aussenseiter gewesen, kriminell, nicht mehr in ihren Familien. Und wenn Jesus das durchbrochen hat, sind sie eben nicht noch tiefer in Kriminalität reingefallen, weil sie ja keine starke Sippe hatten, aus was für Gründen auch immer. Sondern wenn du aus der Kriminalität rauskommst, kommst du wieder in einen Verband hoffentlich, wo die Leute voneinander schauen, einander tragen, eine tragende Sippschaft sind. Also ein Teufelskreis von zum Beispiel Zöllner, Kriminalität, den hat er durchbrochen gehabt. Also, er hat die Gescheiterten, und das sind die meisten gewesen, zu sich gezogen. Interessanterweise ohne grosse Moralpredigten. Zuerst zu sich gezogen und dann hat man weiter geschaut gehabt. Machen wir Bruch zu heute. Es wäre ein hoher Anspruch für eine Kirchengemeinde, wenn wir eine Ersatzfamilie sind für alle Personen. Ersatzfamilie im Sinne von einer Kleinfamilie, die intim ist, die sich gut kennt und trägt. Aber trotzdem, wenn wir das Reich von Gott ernst nehmen, ist eine Kirchengemeinde genauso etwas. Ein Ort, wo Menschen dazugehören dürfen, wo eben sonst nie dazugehören oder fast nie. Ich weiss, unsere Mittel sind beschränkt, das ist ganz klar. Man kann eine liebliche Familie in Intakte nicht ersetzen. Aber wir können Möglichkeiten schaffen, wir können Strukturen schaffen, wir können einladen, dass die Menschen, die Geborgenheit nicht haben, wenigstens ein Stück können erleben. Wir sind vorletzte Woche mit 140 Leuten in der Gemeindeferie in Pura gewesen. Und da entstehen Beziehungen, die hoffentlich tragend sind. Also die vergangene Woche sind 80 Jugendliche und Kinder im Kampflager gewesen. Da entstehen Beziehungen, die einander hoffentlich tragen, wenn ein Kind in einer Familie ist zum Beispiel, wo es schwierig ist, wo Trennung da ist, wo ein Kind im schlimmsten Fall vielleicht sogar fremd platziert wird. Aber wenn da Freundschaften sind, die zum Beispiel in einem Kampflager entstehen, das ist etwas, das tragen kann. Und das passiert in unserer Kirchengemeinde. Ich kenne ein paar Beispiele. Oder kürzlich habe ich mitbekommen, also wirklich Chapeau, Kompliment an ganz viele Seniorinnen und Senioren unter uns, wie viele von euch ein tragendes Netz haben, die füreinander schauen, anrufen, einladen, wenn sie mitbekommen, da ist jemand krank. Chapeau, Chapeau, Chapeau. Ich weiss, es gibt immer noch das, dass es nicht überall funktioniert und dass man auch in eine Gemeinschaft nicht immer automatisch reinkommt. Aber was ich mir wünsche und mir auch muss, dass wir selber sagen, dass wir einen offenen Blick haben füreinander, im Vorbild von Jesus. Es ist schön, wenn du in einer tragenden, intakten Familie bist. Wunderbar. Aber als Christin und Christen gehen wir noch einen Schritt tiefer. Da gibt es Menschen, die das nicht haben. Was ist unsere Aufgabe, dass wir das mit allen unseren Grenzen, die wir haben, ist klar, können einen Schritt in die Richtung gehen, dass Menschen in einem tragfähigen sozialen Netz sind. Das ist ein Hauptteil von einer Kirchengemeinde. Also wenn wir hinterher Kaffee und irgendein Mineral trinken oder so, wer weiß, man schwätzt zusammen, man lernt einander kennen und vielleicht entsteht etwas. Und was es einmal braucht, ist ein bisschen wacher Blick, oder dass man auch die Menschen sieht oder auf die kann zugehen kann und man merkt, die habe ich noch gar nicht gesehen. Die ist vielleicht neu da. Oder ist öfters allein, mal auf die Person zugehen, schauen, was dem passiert. Ich weiss, es gibt auch das andere, wenn man Freundschaften hat, und viele von euch haben Freundschaften hier drinnen, muss man Freundschaften überhaupt pflegen, oder? Also auf die muss man Zeit investieren. Also reden wir oft mit denen, die man die ganze Woche nicht gesehen hat. Das ist ja ganz normal, oder? Aber ein Blick, was andere sieht, das, ich glaube, es wird uns gut tun. Im Wissen, man hat Grenzen, man ist keine Ersatzfamilie im eigenen Sinn, aber ein Netzwerk, das einander trägt, ja. Und genau das hat Jesus vorgemacht. Und hat es dort ziemlich schroff und ziemlich deutlich gesagt, gell, und so, damit uns das richtig einfährt, habe ich jetzt den Eindruck. Und das darf es auch. Das Letzte noch, schaut mal nach links und rechts in die Augen oder das Gesicht von denen, die neben euch sitzen. Das sind so Menschen, die zu uns gehören, wo man vielleicht eine enge Beziehung hat, eine weniger enge, aber man hat eine Beziehung. Und ich denke einmal, wenn Gott mir so Personen zumutet, hat er einmal noch recht Humor, gell? Aber er hat uns das zutrauen. Und ich glaube, es geht weniger, dass wir so eine To-Do-Liste haben, wie ich mich richtig verhalte, sondern etwas da innen oder Augen und einen Blick haben, das Wissen haben, hey, es gibt so viele Menschen, die die tragende Sippschaftsfamilie nicht haben, vielleicht kann ich einen kleinen oder grösseren Beitrag leisten. Das wünsche ich euch und seid gesegnet mit so Augen, die das sehen, ein Herz, das das spürt. Und ich wünsche auch allen denen, die das so brauchen, dass ihr das geschenkt bekommt von anderen Menschen, mit aller Verständnis für Grenzen, die andere haben, dass ihr da innen oder außerhalb von unseren Mauern ein Stück Heimat findet, tragende Beziehung, etwas, was euch gut tut. Amen.